Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Hartmut Jäger anlässlich des Muttertags zu Ihnen zum Thema Nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Römer Kapitel 8, die Verse 18 und 28, gelesen von Samuel Ziegler. Weiter hören wir noch das Lied Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Römer Kapitel 8, die Verse 18 und 28. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
Das wird allein.
Ja, ich grüße euch alle herzlich an diesem wunderschönen Sonntagmorgen und wünsche uns Gottes reichen Segen. Im Oktober 23 habe ich sie beerdigt, Katharina. Mit 15 verlor sie ihre Mutter, Hirnschlag. Danach versorgte sie ihren 5-jährigen Bruder, der 5 Jahre später durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. Nach 13 Ehejahren erkrankte ihr Mann an Parkinson. 33 Jahre hat sie ihn aufopfernd gepflegt. Und als er dann 2001 heimgehen durfte, hat sie auf seine Anzeige geschrieben: "Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner festen Hand." Psalm 73. Was für ein Zeugnis einer Glaubensschwester, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal zum heutigen Muttertag, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es ist der 100. Muttertag, denn am 8. Mai 1914 hat der amerikanische Präsident Wilson diesen besonderen Tag zum Feiertag, zum Muttertag erklärt. Und ich danke einmal allen Müttern, die sich trotz Leid in der Nachfolge aufopfernd um ihre Kinder, um ihre Familie gekümmert haben. Denn Katharina hat 6 Kinder zur Ehre Gottes großgezogen. Da musste ich an eine Begebenheit denken, die ich vor Jahren las. Da sitzen gestandene Frauen, Unternehmerinnen zusammen, tauschen sich über ihre Lebensgeschichte aus, und eine Frau hat den ganzen Abend geschwiegen, und sie wurde dann auch gefragt: "Was haben Sie denn so geleistet in Ihrem Leben?" Und dann sagte sie: "Ich habe 6 Söhne für Gott erzogen." Und wenn man sich die Biografie dieser Jungs anschaut, dann waren es alles erfolgreiche Männer. Und deshalb möchte ich auch einmal diesen Müttern oder den Müttern heute Morgen gratulieren, die ganz bewusst auf berufliche Karriere verzichten, um ganz für die Familie, für die Kinder da zu sein. Übrigens, das entspricht dem, was Paulus im Titusbrief schreibt, denn da schreibt er, dass die älteren Frauen der Gemeinde die Jüngeren daran erinnern sollen, ganz für ihre Kinder da zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen, ihre Kinder zu erziehen. Und ihr Lieben, darauf legt Gott bis heute einen besonderen Segen. Übrigens, der letzte große Mann der ehemaligen Sowjetunion, Michail Gorbatschow, schreibt in der Perestroika, in diesem Offenbarungseid, ich zitiere: "In unserer heroischen Geschichte haben wir es versäumt, den besonderen Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und ihrer unerlässlichen erzieherischen Funktion zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten auf Baustellen, in der Industrie und im Dienstleistungssektor und sind schöpferisch tätig und haben daher nicht mehr genügend Zeit, um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen, dem Haushalt, der Erziehung der Kinder und der Schaffung einer familiären Atmosphäre. Wir haben erkannt", schreibt Gorbatschow, "dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden." Zitat Ende. Ihr Lieben, lasst uns doch bitte aus der Geschichte lernen. Wer geschichtslos lebt, wird gesichtslos. Und deshalb danke ich allen Müttern, die sich aufopfern, wie Katharina, um ihre Familie kümmern. Denn wo Ehe und Familie zerstört werden, gibt es große Not und ganz viel Leid. Und deshalb können wir diese genialen Stiftungen unseres Gottes, Ehe und Familie, nicht hoch genug wertschätzen. Aber was tun angesichts des Leids? Und da denke ich vor allen Dingen auch an unverschuldetes Leid, an Katastrophen, wie wir es soeben aus Brasilien sahen. Ich denke an die Kriege im Gazastreifen, in der Ukraine und an vielen anderen Orten dieser Welt. Und zweifellos ist die Frage nach dem Leid, auch nach den persönlichen Leiterfahrungen, die jeder Einzelne von uns im Leben macht oder gemacht hat, die Frage nach dem Leid ist für mich die rätselhafteste unseres Seins. Warum muss der Mensch leiden? Wie viel Leid hat Jesus Christus erlebt, als er 33 Jahre hier auf dieser Erde war? Und wie vielen Menschen hat er geholfen? Viel mehr Menschen, als wir es in der Bibel lesen, denn Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums: "Wenn wir alles aufschreiben würden, was Jesus Gutes getan hat, würden die Bücher der Welt nicht ausreichen." Wie viel Leid hat Jesus erlebt? Ihr Lieben, als der Philosoph Robert Spähmann in einem Spiegel-Interview gefragt wurde, wo war Gott in Auschwitz, hat er mit 2 Worten geantwortet: am Kreuz. am Kreuz. Und deshalb sehen wir uns zunächst einmal das entscheidende Wort am Kreuz an, wenn es um die Frage nach dem Leid geht, bevor wir anhand einzelner Beispiele darüber nachdenken, wie gehen wir damit um, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Dieses besondere Wort lesen wir in zwei Evangelien. Ich habe es aus Markus 15 einmal mitgebracht. In der sechsten Stunde, also um 12 Uhr mittags nach jüdischer Zeitrechnung, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um 15 Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, für mich ist dieses Wort das Wort mit den größten und tiefsten Geheimnissen der gesamten Weltgeschichte. Fangen wir mal mit den Äußerlichkeiten an. In dem Moment, wo die Sonne am höchsten stand, verfinstert sich das Universum. Leid hat immer zu tun mit Dunkelheit. Der Hinweis auf diese Dunkelheit ist ein Hinweis auf die unsichtbare Dunkelheit, in die unser Herr stellvertretend ging. Martin Luther schreibt an dieser Stelle: Die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Finsternis ist sehr oft in der Bibel ein Zeichen für Gericht über die Sünde. Damit sind wir natürlich bei der Frage, wieso gibt es überhaupt Leid? Solche Katastrophen wie in Brasilien oder persönliches Leid, unheilbare Krankheiten in der Schöpfung, von der Gott ja gesagt hat, es ist gut, und als er den Menschen geschaffen hatte, es ist sehr gut. Nun, die Lawine des Leidens kam ins Rollen, als der Mensch so sein wollte wie Gott. Und weil der Mensch Gott verlassen hat, wird der Menschensohn hier von Gott verlassen. Immer dann, wenn der Mensch nicht begreift, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Immer wenn sich Menschen zu Göttern erheben, ist der Teufel los. Weil hier leidet ja nicht irgendjemand. Hier leidet nicht nur der gute Mann aus Nazareth, der sogar am Kreuz noch das Zeugnis ausgestellt bekommt. Anderen hat er geholfen, jetzt helfe er sich selbst. Nein, hier hängt der Sohn Gottes. Hier hängt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und jetzt merken wir vielleicht, warum ich sagte, es ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Ich zitiere nochmal Martin Luther. Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Hier hängt Gott, der Sohn Gottes. Und ich denke, das ist wichtig zu betonen. Damals leugneten das die Gnostiker. Als ich den Koran gelesen habe, Gott soll einen Sohn haben, unglaublich, und dann noch am Kreuz sterben, das passt nicht in das Gottesbild der Religionen. Rudolf Steiner, vielleicht kann man sagen, einer der Väter der Anthroposophie, Stichwort Waldorfpädagogik, hat einmal gesagt oder geschrieben, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen, Jesus von Nazareth. Und an dieser Stelle, wo Jesus das ausrief, verließ die Gottheit den Menschen, Jesus von Nazareth. Folglich starb nicht der Sohn Gottes, sondern eben der gute Mann aus Nazareth. Aber das widerspricht den Augenzeugen. Selbst der Centurio, der unter dem Kreuz stand, sagt anbetend, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Das widerspricht der gesamten Botschaft der Heiligen Schrift. Das widerspricht der gesamten Prophetie. Hier stirbt der Sohn Gottes. Hier stirbt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und ihr Lieben, das hat natürlich eine tiefe seelsorgerliche Komponente. Dietrich Bonhoeffer schreibt zum Beispiel in einem Brief am 16. Juli 1944 aus dem Tegeler Gefängnis, nur der leidende Gott kann helfen. Nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Nur ein Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und nur ein Gott, der leidet, kann wirklich trösten. Wir haben heute schon den Vers gehört, ich will trösten, wie eine Mutter tröstet. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Ein Gott der Witwen und Waisen, ein Gott, der tröstet, ein lebendiger Gott, der uns beiseite steht. Ihr Lieben, das, was hier geschah am Kreuz, war natürlich nichts Neues für einen Juden, der unterm Kreuz stand. Er kannte Psalm 22, wo wir diesen Ausspruch schon hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier lesen wir auch den Grund des Verlassenseins, du bist heilig. Als Jesus ausrief, warum, wurde er, wie es Paulus später einmal schreibt, zur Sünde gemacht. Und Gott in seiner Heiligkeit musste den, der zur Sünde gemacht wurde, verlassen. Aber in dem Moment, wo Jesus starb, zur Sünde gemacht wurde und für uns bezahlte, da löste er als der sogenannte zweite Adam, wie Paulus ihn nennt, das Problem der Sünde. Der erste Adam lebte in Sünde, der zweite Adam löste das Problem
Und Jesus Christus hat uns das wiedergegeben, was wir durch den ersten Adam verloren haben, nämlich den Zugang zu Gott. Und was sagt er schon bevor er starb? Ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich zeige euch einen neuen Zugang zu Gott, sondern ich bin der Weg in Person. Durch den ersten Adam haben wir die wahre Gotteserkenntnis verloren. Und er sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Durch den ersten Adam haben wir das Leben verloren. Und Jesus sagt, ich bin das Leben in Person. Und genau das ist das Geheimnis hier am Kreuz. Das ist das, was er uns schenkt. Und ihr Lieben, das war eben Plan Gottes. Das war kein Zufall. Das war Plan Gottes. Und das beweist eben diese alttestamentliche Aussage, die sich schon auf dieses Ereignis bezieht. Komm nochmal zurück zu diesem geheimnisvollsten Wort und habe auf dieser Folie das Personalpronomen mein unterstrichen. Es fällt ja schon auf, wenn wir die Evangelien lesen, Jesus spricht etwa 170 Mal zum Vater. Vater, Vater, Vater. Immer sagt er Vater. Nur an dieser Stelle sagt er, mein Gott. Der Aufschrei des Leidens ist für mich eben auch ein Aufschrei der Hoffnung. Er spricht von mein Gott. Nun, wenn mich jemand verlässt, dem ich sehr nahe stehe, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, mindert das ja keineswegs das Leid, sondern vergrößert das ja noch. Aber ich möchte auf was anderes hinaus. Jesus wusste, dass das Verschwinden seiner Anwesenheit nicht das Schwinden seiner Liebe ist. Und ich weiß, dass ich mich jetzt theologisch auf ein etwas dünnes Eis bewege, aber ich persönlich bin davon überzeugt, der Vater im Himmel hat seinen Sohn nie verlassen. Aber Gott in seiner Heiligkeit musste den, der zur Sünde gemacht wurde, verlassen. Und jetzt merken wir vielleicht, warum das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt ist. Wir dringen hier ein bisschen ein in das Geheimnis der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das Gehirn, das reicht nicht aus, um das zu verstehen, was hier geschah. Der Vater im Himmel, denn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Aber Gott in seiner Heiligkeit musste den, der zur Sünde gemacht wurde, hier verlassen. Aber eins ist mir hierbei wichtig, ihr Lieben, heute wissen wir, und deshalb habe ich aus Römer 8 einiges lesen lassen, nie, 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 nie mehr wird der Vater im Himmel eins seiner Kinder so verlassen, wie Jesus hier verlassen wurde. Römer 8 ist für mich das geheimnisvollste Kapitel zum Thema Leid. Und wenn ich als ehemaliger Lehrer hier stehe, dann gebe ich natürlich gerne Hausaufgaben auf. Bitte, Hausaufgaben haben wir nie aufgegeben als Lehrer, um die Schüler zu ärgern, sondern wir haben sie aufgegeben, um den Unterrichtsstoff zu vertiefen oder vorbereiten zu lassen. Bitte lies zu Hause einmal in Ruhe Römer 8. Du wirst entdecken, bis Vers 17 geht es um den Glauben, dann ab Vers 18 geht es um die Hoffnung und ab Vers 31 geht es um die Liebe. Und dann zählt Paulus verschiedene Dinge auf, die uns möglicherweise trennen könnten von der Liebe. Natürliche Feinde, übernatürliche Mächte, Kräfte, alles Mögliche, auch solche Katastrophen, wie wir sie gerade gesehen haben. Angst, Verfolgung, Hungersnöte, Schwerter. Und dann sagt Paulus triumphierend, nichts, aber auch gar nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er ist und bleibt mein Gott. Und ihr Lieben, das ist ein zweiter seelsorgerlicher Aspekt, den wir mit hineinnehmen dürfen in die Nachfolge. Mag es noch so dunkel werden in deinem Leben? Magst du vielleicht sagen, oh, warum muss das denn jetzt auch noch geschehen? Wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Denk daran, er ist und bleibt dein liebender Vater, dein Gott. Sofern du ein Kind Gottes durch den Glauben an den Herrn Jesus bist, bleibt er dein Gott. Vergiss das nie. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Ich zitiere nochmal Luther. Er sagt, es gibt drei Wege, Gottes Wort zu verstehen. Beten, studieren. Und das dritte, was er hier nennt, hätten wir wahrscheinlich nicht genannt, wenn wir gefragt worden wären, was hilft dir, Gottes Wort zu verstehen? Luther sagt, leiden. Und dann schreibt er, das Leid ist besonders wertvoll. Es lehrt dich nicht nur zu kennen und zu verstehen, sondern auch zu erfahren, wie richtig, wie wahr, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstend Gottes Wort ist. Dies ist höchste Weisheit. Denn ich selber verdanke meinen Papstgetreuen viel für alle Schläge, Druck und Angst, sodass sie aus mir einen ziemlich guten Theologen gemacht haben und mich zu einem Ziel gedrängt haben, das ich sonst nie erreicht hätte. Hier sehen wir wieder mal, Theologie ist oft auch Biografie. Leid ist besonders wertvoll, sagt Martin Luther. Vielleicht geht es dir ähnlich wie uns. Wir möchten bestimmte Dinge nicht nochmal erleben. Ich möchte nicht nochmal mit ansehen, wie mein Schwager 70 Meter in die Tiefe stürzt am Nebelhorn. Ich war der einzige Augenzeuge. Leid in der Nachfolge. Das möchte ich nicht nochmal erleben, aber ich möchte es auch nicht missen, denn wir sind um Erfahrungen mit Gott reicher geworden. Und hier merken wir, dass das zutrifft, was der Prophet des Leidens einmal zitiert von einem israelitischen König, der in Jesaja 38 sagt: Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Leid und Heil, das bringen wir nicht immer gleich zusammen. Aber Gottes Wege sind eben höher als unsere und Gottes Gedanken sind auch höher als unsere Gedanken. Und deshalb lasst uns versuchen, auch wenn es uns schwer fällt, in Schwierigkeiten auch neue Möglichkeiten zu sehen. In jeder Not liegt auch eine besondere Chance. Musste so daran denken, ich traf in den 90er Jahren, als ich mal in einer Aula im Siegerland über das Thema Leid sprach, wurde während des Vortrags, ich sehe das noch wie gestern, so links in der großen Tür, wie hier im Saal, wurde ein junger Mann im Rollstuhl reingefahren. Und das durchzuckte mich, durchfuhr mich irgendwie. Ich sprach über Leiden, dann wird ein junger Mann im Rollstuhl reingefahren. Dann bin ich anschließend zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, hat ihm das irgendwie geholfen, was ich sagen durfte? Und dann guckte er so hoch, ich sehe das noch wie heute, strahlte mich an und sagte, ich bin Christ. Da hat er seine Geschichte erzählt. Ich sagte, er war Anfang 20, da hatte er einen schweren Motorradunfall. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Und er sagte wörtlich, dieser tragische Unfall wurde mir zum Heil. Ich hätte nie über Gott nachgedacht, geschweige denn ihm vertraut und geglaubt. Aber seitdem bin ich ein Kind Gottes. Und dann zitierte er 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und er sagte wörtlich, besser hier noch 50 Jahre im Rollstuhl sitzen und die Ewigkeit im Himmel, als hier gesund gelebt und die Ewigkeit getrennt von Gott. Zum Heil wurde mir bitteres Leid. Also Leid wird zum Heil. Dieser Tatsache nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert, weiter auf die Spur zu kommen, wollte ich uns gerne einige biblische Beispiele noch zeigen, um das Ganze praktisch zu vertiefen. Ich fange mal mit dem Mann an, dessen Leid bis heute sprichwörtlich ist. An wen denke ich? Genau, an Hiob. Wir sprechen heute noch, obwohl das die Geschichte, dieser Bericht ist über 4000 Jahre alt, wir sprechen heute noch von Hiobs Botschaften. Und wenn ich daran denke, der Mann hatte großen Reichtum, plötzlich alles weg. Dann hatte er 10 Kinder, 3 Töchter, 7 Söhne. Sie kommen bei einer Feier alle ums Leben, obwohl er immer für sie gebetet hat, wenn sie feierten. Dann sitzt er im Hof seines Gutes und kratzt sich mit Tonscherben die Geschwüre, weil es ihm so fürchterlich juckt. Also Hiob wird buchstäblich der Boden unter den Füßen entzogen. Und er merkt auf einmal, wie sein Leben eine ganz andere, unerwünschte, schreckliche Richtung bekommt. Und in dieser Hilflosigkeit reagiert der Mensch sehr unterschiedlich. Es gibt dabei immer zwei gegensätzliche Reaktionen. Seine Frau kommt in den Hof und sagt, fluche Gott und stirb. Was willst du mit so einem Gott? Und Hiob selbst, das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir das Böse, oder man kann dieses Wort Böse auch übersetzen, das Schlimme, nicht auch annehmen. Das sagt der leidende Hiob, nachdem er alles verloren hat. Und hier merken wir, wie unterschiedlich man reagieren kann, wenn man Leid in der Nachfolge erfährt. Der eine macht total zu. Fängt an und hadert mit Gott. Und der andere sagt, ja, bisher ging es mir wirklich gut. Und das Gute habe ich auch angenommen. Dann soll ich das Schlimme nicht annehmen? Als ich über diesen Ausspruch Hiobs nachdachte, habe ich mir auch die Frage gestellt, und vielleicht müssen wir die auch neu stellen. Wie konnte Gott all das Gute bisher in meinem Leben zulassen? Wir gehören ja als deutsches und ich sage mal auch als Schweizer Volk ganz gewiss zu den 3% der Weltbevölkerung, der es so gut geht, wie es uns eben geht. Weit über 90% leben in viel schlechteren Umständen. Und womit haben wir das verdient? Verdient haben wir das gar nicht. Ich sage immer für unser deutsches Volk, vielleicht, also 3 Punkte nenne ich immer, wenn ich über diese Frage nachdenke, warum geht es uns so gut? Es ist in erster Linie nur Gnade Gottes. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wir haben ja nach den schrecklichen Zeit totalitärer Systeme, 49, wir feiern ja gerade 75 Jahre Grundgesetz, haben sich unsere Väter und Mütter wieder besonnen auf die Freiheit des Evangeliums. Bei uns in der Präambel steht ja immer noch, dass wir im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott uns dieses Grundgesetz gegeben haben. Das ist natürlich ein besonderer Segen. Aber die Gottlosigkeit nimmt zu, sowohl hier als auch in Deutschland. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, wir haben natürlich nach dem Krieg unglaubliche Hilfeleistungen an Israel geleistet. Und wer Israel wohltut, den segnet Gott. Das ist so. Vielleicht sind das Gründe, warum geht es uns gut. Aber denken wir über unser persönliches Leben nach. Ich glaube, wir haben immer noch auch wenn du vielleicht schwer erkrankt bist, ganz viel Grund, Gott Danke zu sagen. Und vor allen Dingen denk immer daran, wir sind dem Himmel noch nie so nah wie jetzt. Und wir kommen ihm jetzt noch ein Stückchen näher. Auf uns Christen wartet die Herrlichkeit, die Ewigkeit bei unserem Heiland. Also Leid fordert heraus. Es geht immer um diese grundsätzliche Entscheidung. Ich kann Gott vertrauen. Und als ich über Hiobs Aussage nachdachte, dachte ich am Psalm 84, Vers 13. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das ist wirklich ein tolles Vorbild. Und am Ende sagt Hiob, ja, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und dann heißt es so schön, der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Hiob wächst in der Gotteserkenntnis und am Ende wird er der Gesegnete. Er bekommt sein Reichtum wieder, er bekommt seine 10 Kinder wieder. Und dann heißt es sogar, dass die Töchter Hiobs die schönsten im ganzen Lande waren. Ich weiß nicht, wie man das misst, aber auf jeden Fall wird es da erwähnt. Gott beschenkt ihn überaus reich. Nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Nun, wie ist das zu verstehen? Er segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Wie sollen wir das auf heute anwenden? Du sagst vielleicht, ich habe auch gebetet, ich glaube diesem lebendigen Gott, aber ich werde nicht gesund. Und ich bekomme meine Kinder oder meinen Ehemann nicht wieder oder meine Ehefrau. Wie soll ich das verstehen? Nun, wir müssen hier natürlich unterscheiden. Das irdische Volk Gottes wurde mit irdischen Segnungen gesegnet. Als ich das 5. Buch Mose las, wurde mir das mal so deutlich, dass es tatsächlich stimmt. Gott sagt, wenn ihr schön brav seid, mir folgt, meine Gebote haltet, wird es euch gut gehen im Land. Dann werden die Feinde euch in Ruhe lassen. Irdische Segnungen für das irdische Volk Gottes. Aber wir sind das himmlische Volk Gottes. Und uns ist das nicht verheißen. Aber wir dürfen das natürlich anwenden. Vor einiger Zeit hatte ich eine Beerdigung bei uns im Steinbach. Und dann sagte ich so, der Bernd ist jetzt im Himmel. Dem geht's viel besser. Keine Herzprobleme mehr. Keine Schmerzen mehr. Und anschließend sprach mich ein älterer Herr an aus unserem Ort, mit dem ich mich schon mal kiekse über den Glauben. Sag, wie konntest du das sagen, dass es dem Bernd besser geht? Woher weißt du das überhaupt? Oh, ich sag, hier in Steinbach ist es zwar wunderschön, das schönste Ort Deutschlands. Wir sind ein Sackdorf, wir haben nur 900 Einwohner. Eine wunderbare Ruhe im Dorf. Aber keinen nachbarschaftlichen Streit, keine Schmerzen, keine Tränen wird der Bernd mehr haben. Bernd ist am Ziel angekommen im Himmel und ihm geht's besser. Und in diesem Sinne verstehe ich das. Das Ende wird mehr gesegnet sein als der Anfang. Aber manchmal kann man das auch schon zu Lebzeiten erleben. Ich zitiere mal aus diesem Buch. Meine Seele hat Flügel. Irmgard Grunwald. Von 2001 bis 2018 hatte sie ALS. Eine schreckliche Nervenkrankheit. Sie starb mit 57 Jahren. Und ich habe sie damals beerdigt, weil sie eine unserer Autorinnen war. Und sie schreibt in diesem Buch, ich hänge wieder einmal in meinem Patientenlifter. Seit vielen Jahren gehört dies durchschnittlich 3 bis 4 Mal täglich zu meinem Leben. Jedes Mal, wenn ich vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl zur Toilette umsteigen will, sorgt dieses Gerät dafür, dass die Prozedur schonend für mich und meine Pflegekräfte verläuft. Ich komme mir dabei vor, wie ein Kopf mit angehängtem Sandsack. Denn der Kopf, meine Gefühle, meine Gedanken und meine sehnsüchtigen Wünsche funktionieren nach wie vor ohne Einschränkung. Doch die Beine baumeln ohne Kontrolle, die Arme hängen einfach herunter. Mein Körper wird von einem sogenannten Umsetzgurt passiv gestürzt. Zu gern würde ich mein Leben wieder selbst in den Griff kriegen, nicht länger meinen Pflegekräften oder der Schwerkraft ausgeliefert sein. Das muss herrlich sein. Und dennoch, ich bin fest davon überzeugt, dass mein Herr und Gott keinen Fehler macht. Auch meine Krankheit hat einen Sinn. Gott führt mein Leben zu einem Ziel und darauf verlasse ich mich seit mehr als 25 Jahren. Er hat mir kein sorgenfreies Leben, keine heile Welt versprochen. Seit ich krank wurde, ist mir das ständig schmerzlich bewusst und trotzdem habe ich den Himmel auf Erden. Können Sie sich das vorstellen? Durch meine persönliche Beziehung zu Jesus weiß ich, körperliche Gesundheit ist längst nicht alles. Aus Gnade hat Gott mir das ewige Leben geschenkt. Zitat Ende. Ihr Lieben, in diesem Sinne segnet der Herr das Ende. Und das Geheimnis des Leidens ist, dass Gott alles zum Besten führt. Wir haben das soeben aus Römer 8, 28 gelesen. Deshalb noch einmal, wir wollen bestimmte notvolle Erfahrungen nicht nochmal durchleben, sie aber auch nicht missen. Es gehört eben zu einem besonderen Geheimnis. Und wie sagt Paulus das in Vers 18? Er baut ja im Bild gesprochen eine Balkenwaage auf. Er legt all das Leid der Welt, auch dein persönliches Leid, in die eine Waagschale. Und die wiegt schwer. Aber dann legt er die künftige Herrlichkeit in die andere Waagschale. Und die wiegt so schwer, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann, sagt Paulus. Was uns als Kinder Gottes im Himmel erwartet. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und deshalb, der Herr segnet das Ende mehr als seinen Anfang. Ein zweites Beispiel. Der Mann hat ja unglaublich viel gelitten wegen des Evangeliums. Und er schreibt in seinem Testament, ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Paulus wusste, mein Leid in der Nachfolge wird anderen zum Segen. Und wenn wir heute mal darüber nachdenken, vielleicht verstehen wir das noch besser als Timotheus damals. Wir profitieren bis heute von den Briefen des Paulus sehr viel, die im Gefängnis entstanden sind. Es sind oft die Briefe mit der tiefsten Gotteserkenntnis. Epheserbrief, wir haben alles jetzt schon in Christus, die ganzen himmlischen Segnungen. Kolosserbrief, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Philipperbrief, Christus meine Freude. Timotheusbrief, dieser wichtige Brief für die letzten Tage. Der Philemonbrief, dieses Kleinod der Seelsorge. Alles im Gefängnis entstanden. Und Paulus wusste, mein Leid wird Generationen um Generationen von Christen zum Segen werden. Und er schreibt ja Jahre vorher schon an die Philipper, dass seine Gefangenschaft die Verbreitung des Evangeliums fördert. Denn er stellt einmal selber fest, ich komme in gesellschaftliche Schichten, in die ich sonst nie gekommen wäre. Er ist im Haus des Kaisers, er erreicht die Oberschicht Roms. Vielleicht ist das eine Ursache dafür, dass später unter Konstantinopel das Christentum zur Staatsreligion wurde. Und außerdem stellt er fest, meine Gefangenschaft motiviert Christen in Rom auch auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Leid wird zum Heil, fördert die Verbreitung des Evangeliums. Ich denke, das Geheimnis des Leidens ist eben diese göttliche Perspektive, dass wir auch unser persönliches Leid vom Ziel her sehen. Und vielleicht durftest du das auch im Laufe deines Lebens schon erfahren, dass dein Leid anderen zur Hilfe wurde. Denn du kannst ganz anders mitreden, mitfühlen, trösten, weil du selber tiefes Leid durchlebt hast. Leid fördert die Verbreitung des Evangeliums. Das lernen wir von Paulus. Und er hat wirklich viel gelitten. Lies 2. Korinther 12, wo er das alles mal aufzählt, was er um des Evangeliums willen gelitten hat. Aber Paulus sah sein Leben vom Ziel her. Vielleicht ähnlich wie der Prophet Jesaja, das glaube ich in Kapitel 40 schreibt, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler und gewinnen neue Kraft. Sie sehen es aus einer anderen Perspektive. Wir sehen nur bis zum Horizont. Wir sehen alles von unten. Das ist wie bei einem gewebten Teppich. Wenn ich früher eine meiner Großmutter besuchte, die hatte so ein Hobby, so ein großes Gitternetz und so kurze bunte Fäden. Und die wurden dann mit so einem Haken durchs Gitternetz gezogen. Und wir sahen als Kinder nur Knoten. Aber wenn es dann an der Wand hing, was sahen wir? Das Matterhorn, einen fliegenden Adler. Von oben gesehen, ganz was anderes als von unten betrachtet. Und genau das ist das Geheimnis, was wir hier bei Paulus sehen. Ein drittes Beispiel, und jetzt gehen wir nochmal zurück nach Kapernaum. Jairus, Schulleiter, Synagogenvorsteher. Große Not. Seine Tochter ist sterbenskrank. Er hört, Jesus ist in Kapernaum. Er geht zu ihm hin, er bittet ihn, komm, hilf uns. Und dann lesen wir, in der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Und dann traf genau das ein, was Jairus befürchtet hat. Dadurch, dass Jesus sich um diese Frau kümmert, verzögert sich seine Ankunft im Schulhaus und das Kind ist tot. Und wir wissen, wie es ausgeht. Jesus ermutigt ja Jairus, glaube nur, dass Jesus dieses Mädchen dann zum Leben erweckt. Aber ich denke, dieser kurze Abschnitt hilft uns, nicht zu verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Seht ihr mal, ich habe da 12, diese Zahl 12 unterstrichen, die kommt ja 2-mal in einem kurzen Abschnitt vor. Vielleicht will Jesus zunächst einmal Jairus deutlich machen, Jairus, sieh einmal, du hattest 12 Jahre Freude an deiner Tochter und in derselben Zeit hat diese Frau 12 Jahre gelitten. Das bedeutet doch, lass dir im Leid einen Blick für das Leid anderer schenken. Ich glaube, wir stehen alle, ich zumindest, in der Gefahr, wenn wir selbst im Leid drinstecken, dass wir ständig mit uns und unserem Leid beschäftigt sind. Denn der Umgang mit Leid ist vielfach auch Kopfsache. Wir haben früher mit den Kindern in der Sonntagsschule gern das Lied gesungen, dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Wenn meine Frau und ich ganz tief unten waren, dann haben wir uns erinnert an eine Frau in unserem Ort, die auf einer Fahrt alles verloren hat. Ihren Mann, ihr einziges Kind, ihre Gesundheit, ihre Schönheit von oben bis unten verbrannt. Und mit ansehen musste, wie Mann und Kind im Auto verbrannten. Aber durch dieses Leid hat sie Heil gefunden. Und wenn wir uns umschauen in unserer Umgebung, glaub mir, du wirst immer jemand finden, dem es dreckiger geht als dir. Und vielleicht ist das eine Lektion, die Jairus hier lernen soll in seinem Leid. Jesus nimmt das ja ernst, er geht ja mit, er geht auch am Ende ins Schulhaus, er hilft ja Jairus. Aber auf dem Weg dorthin zeigt er Jairus, hier ist jemand, der leidet in der Zeit, wo du Freude an deinem Kind hast und deshalb diese Zahl 12. Und ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Irmgard Grunwald zitieren. Sie hat mir mal gesagt, und es steht auch in diesem Buch, gäbe es kein Leid, würde uns etwas fehlen. Mitleid, Barmherzigkeit und Trost. Ich sag's mal ganz kurz, gäbe es kein Leid, gäbe es kein Mitleid. Und ist das nicht schön, auch wenn man in einer so großen Gemeinde ist wie hier, da kommt jemand auf dich zu und sagt, wie geht's dir, ich habe für dich gebetet. Eine ganze Gemeinde betet für Kranke. Ein Glied leidet, andere leiden mit. Ist das nicht eine besondere Erfahrung geistlicher Gemeinschaft? Ich las vor Jahren mal ein Trendbuch und der Trendforscher sagt, das größte Problem unserer modernen Wohlstandsgesellschaft ist der Individualismus. Auf Deutsch, aus dem Wir einer Notstandsgesellschaft ist das Ich einer Wohlstandsgesellschaft geworden. Und wir merken das ja in dem Moment, wo solche Katastrophen sind, da entsteht auf einmal eine große Solidarität. Das Wir wird wieder groß geschrieben. Wir brauchen einander. Als unser Land in Trümmern lag, wurde das Wir groß geschrieben. Aber je besser es den Menschen ging, wurde das Ich groß geschrieben. Da sind nämlich auf einmal die Mittel, die Möglichkeiten und die Mobilität. Und jeder kann sich selbst leben. Also ginge es uns nur gut und gäbe es kein Leid, würden wir noch mehr nebeneinander herleben. Und es fehlte uns das, was Irmgard Grunwald hier schreibt, Mitleid, Barmherzigkeit und Trost. Und sind das nicht wunderschöne Erfahrungen in der Nachfolge? Und deshalb nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert. Und außerdem lehrt uns diese Begebenheit Geduld. Und Geduld ist natürlich eine ganz schwere Lektion in der Nachfolge, oder? Gerade wenn man jemand ist, der was bewegen will. Und Jairus als Schulleiter, bestimmt ein Manager-Typ, will natürlich schnell geholfen haben. Herr, warum hilfst du nicht jetzt? Aber der Herr nimmt sich Zeit und er greift zu seiner Zeit auf seine Weise ein. Und das wollen wir nicht vergessen in der Nachfolge. Ein letztes Beispiel. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod. Was war los? Jesus ist einige Tagereisen entfernt von Jerusalem oder von Bethanien, ein kleiner Ort in der Nähe von Jerusalem, ich glaube etwa 11 Kilometer entfernt. Und dort in Bethanien war eine Familie, wo Jesus sehr gerne herbergte. Und er hört in der Ferne, dass sein Freund Lazarus erkrankt ist. Und dann sagt Jesus das, am Ende steht dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Und dann kommt Jesus nach Bethanien. Und Lazarus ist tot, der ist schon einbalsamiert, liegt im Grab. Und dann steht er vor dem Grab und ruft aus, und diesen Vers lese ich auf jeder Beerdigung am Grab. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann wendet er sich zu der trauernden Schwester Martha. Glaubst du das? Hier lernen wir doch zunächst einmal, Leid dient der Verherrlichung Gottes und Leid fördert den Glauben und fordert heraus, glaubst du das? Aber wir können diese herrliche Tatsache, die Jesus hier in Johannes 11, 25 auf den Punkt bringt, nicht genug betonen. Ich musste in unserem Ort mal einen Mann beerdigen, den ich selber nicht gekannt habe. Und ich sage immer gerne, wahrscheinlich waren meine Frau und ich die Einzigen, die wirklich das mit Überzeugung sagen konnten in der Kapelle. Und ich habe mich immer gefragt, wie willst du diesen Menschen, die eben nicht an Jesus glaubten in dieser Weise, deutlich machen, was der Unterschied ist? Und dann wurde mir eins klar, ihr Lieben. Jeder Mensch, wir alle leben dem Tod entgegen. Das ist todsicher. Aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und das ist genauso sicher. Und ihr Lieben, das ist der große Unterschied. Und das ist das, was in diesem Vers drinsteckt. Als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und ihr Lieben, die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt, auch auf dein persönliches Leid, ist die Auferstehung zum Leben. Wenn wir von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit kommen, dann gibt's auch Gerechtigkeit. Denn in dieser Welt gibt's keine Gerechtigkeit. Diese Welt wird beherrscht vom Fürsten der Ungerechtigkeit. Aber wenn wir am Ziel sind und Jesus das letzte Endgericht sprechen wird, dann wird alles Unrecht, was nicht hier unter das Kreuz gebracht wurde, im Bild gesprochen, was nicht bekannt wurde, wo keine Buße drüber getan wurde, wird ans Licht kommen und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Deshalb noch einmal die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt ist die Tatsache der Auferstehung zum Leben. Und dazu schreibt Dietrich Bonhoeffer, die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und Tod verlieren nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Und ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Und diese Zusage gehört eben auch zur Nachfolge. Denn das ist das Ziel der Nachfolge. Und das Wort ist gewiss. Leid in der Nachfolge wird anderen zum Segen, haben wir gehört. Wisst ihr, was mich sehr bewegt hat? Das ist das Leben von Paul Gerhardt. Dieser Pfarrer und Liederdichter lebte ja 1607 bis 1676. Die Familie litt unter den schrecklichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges. Hungersnot, Seuchen, Pest, Übergriffe von Soldaten. Und als Paul Gerhardt 12 Jahre alt war, verlor er seinen Vater. Als er 14 war, verlor er seine Mutter. Mit 48 heiratete er Anna Maria Berthold. Von ihr bekam er 5 Kinder. 4 davon starben in den nächsten Jahren. Dann verlor Paul Gerhardt seine Frau und seine Pfarrstelle und war mit einem Kind allein. Und in diesem unsagbaren Leid hat er die schönsten Lieder geschrieben, die über Jahrhunderte unzähligen Menschen und wahrscheinlich auch dir Trost und Hoffnung in der Nachfolge geben, dass wir nicht verzweifeln. Dem Herrn musst du trauen, gib dich zufrieden und sei stille. Nun danket alle Gott und bringt ihm Ehre. Oder dieses wunderschöne, ergreifende Lied, befiehl du deine Wege, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir's nicht, dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Es ist erstaunlich, wie Gott Leid gebraucht und es für unzählige Menschen zum Segen wird. Ich fasse zusammen, bevor ich noch einen praktischen Tipp zum Schluss gebe. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, am Ende wird alles gut, ja noch besser. Denk an Hiob. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid fördert die Verbreitung des Evangeliums. Denk an Paulus. Wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid schenkt einen neuen Blick für Leidende. Denk an Jairus. Ohne Leid kein Mitleid. Und wer Gott im Leid vertraut, kann sagen, Leid ist ein Ruf zum Glauben. Und alles dient letztlich zur Verherrlichung Gottes. Und Peter Hane schreibt in seinem Leitbuch, wo ich meine Not zu Gott bringe, wird sie vielleicht nicht erklärlicher, aber auf jeden Fall erträglicher. Und ich denke, das können viele von uns unterschreiben. Wie gehen wir nun ganz praktisch damit um, wenn uns das in der Nachfolge widerfährt, großes Leid? Und da muss ich nochmal denken an den Brief, den Paulus aus dem Gefängnis schreibt, den Freudenbrief. Philipper 4, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Bibel gibt uns hier eine ganz praktische Hilfe, wie wir mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen sollen, können. Gott redet unsere Sorgen, auch deine Schmerzen, deine Nöte nie klein. Er nimmt sie ganz ernst. Aber er möchte verhindern, dass sich die Sorgen wie 2 würgende Hände um unseren Hals legen und uns die Luft abdrücken. Und deshalb sprechen wir als Christen ja auch sehr oft davon, dass das Gebet das tiefe Durchatmen der Seele ist. Dass wir unsere Not rausschreien zu Gott. Als mein Schwager 2012 am Nebelhorn abgestürzt war, es ging ja gleich durch die Medien, Er lebt in Frankfurt, also wurde das bei uns im hessischen Rundfunk gemeldet und ich kam nach Hause in unseren Ort. Dann fragte mich jemand so ein bisschen mit dem Unterton, wie konntet ihr denn da noch beten? Ja, ich sag, meine Schwester und ich, wir haben am Geißalbsee gestanden und wir haben unsere Not rausgeschrien zu Gott. Wir haben wirklich geschrien, lass Bernhard überleben. Und da wurde der Notarzt vom Hubschrauber oben im Geröllfeld abgelassen und nach kurzer Zeit kam der Funkspruch, nichts mehr zu machen. Und dann habe ich meinem Bekannten im Dorf gesagt, weißt du, die Psalmen sind das beste Gebetsbuch. Da kannst du lernen zu beten, wie Menschen ihre Not rausgeschrien haben zu Gott. Und das dürfen wir. Aber mit Danksagung, sagt Paulus. Und diese dankbare Grundhaltung, die haben wir bei Hiob gesehen. Dann hat sich das solide Fundament, das Verhältnis zu Gott erhalten, obwohl er auch mit sich und Gott gekämpft und gehadert hat. Aber er hatte eine dankbare Grundhaltung. Und diese dankbare Grundhaltung, das haben wir auch erlebt. Am selben Abend standen wir in der Leichenhalle in Oberstdorf und nahmen Abschied von meinem Schwager. Und der diensthabende Arzt sagte mir, ihr Schwager hatte mindestens 5 Frakturen, also Knochenbrüche, und den ganzen Schädel hinten auf. Wir vermuten heute, dass er einen Herzinfarkt hatte oben auf dem Weg, denn das war nichts Gefährliches. Und dann ist er abgestürzt in die Tiefe und es hat sich auch nicht zusammengezogen, wie man das normalerweise tut, um sich zu schützen, sondern ist mit dem Schädel auf einen Felsen geschlagen. Und in dem Moment wurden wir dankbar und konnten Gott danken. Bernhard ist am Ziel. Für ihn sind alle Fragen geklärt. Für uns bleiben bis heute Fragen offen. Aber es hätte ja sein können, ähnlich wie zu der Zeit noch der holländische Kronprinz. Er lag immer noch im Koma, monatelang. Bernhard könnte ja noch im Koma liegen, aber er ist am Ziel. Er sieht seinen Heiland. Und da kann man Danke sagen. Und du wirst feststellen, in jeder Notsituation findest du noch etwas, für was du Danke sagen kannst. Ich denke daran Joni Eriksson. Sie zog sich ja mit 17 Jahren einen Halswirbelbruch zu und ist seit diesem Badeunfall gelähmt. Und sie schreibt, nur Christen können Leid mit Dank akzeptieren. Sie tun das in dem Bewusstsein, dass sie etwas aus der Hand Gottes empfangen, was nicht nur zu seiner Ehre, sondern auch zu ihrem eigenen Guten ist. Erstaunlich. Eine Frau, die seit ihrem 17. Lebensjahr gelähmt ist. Nun, ihr Lieben, am Tod eines lieben Menschen können wir nichts ändern, aber an unserem Leben schon. Und das ist auch die Herausforderung dieser Botschaft. Und von daher dürfen wir all unsere Anliegen zu Gott bringen. Und es ist tatsächlich so, und ich kann das nur aus Erfahrung bezeugen, man erlebt einen tiefen inneren Frieden. Und vielleicht schließt sich hier der Bogen meines Vortrags. Es ist nämlich der Friede, den Jesus ausstrahlte, als er am Kreuz beten konnte. Erstes Wort, Vater, vergib ihnen. 7. und letztes Wort, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Tiefer innerer Friede im größten Leid. Und es wird dazu beitragen, dass die Gedanken bewahrt werden. Und hier sehen wir noch einmal, was ich vorhin schon sagte. Umgang mit Leid ist Kopfsache. Und es beginnt immer im Herzen, im Zentrum meines Denkens. Und das möchte Gott bewahren, wenn wir unsere Not ihm sagen, mit einer dankbaren Grundhaltung. Das ist wirklich eine Zusage, die er uns gibt. Er hat niemandem von uns versprochen, er kann es, aber er hat es niemandem versprochen, wenn du betest und glaubst, wirst du geheilt. Bitte, das verkündigen heute manche Christen, aber es ist uns in der Bibel nicht verheißen. Selbst Paulus als hingegebener Christ hatte eine unheilbare Krankheit und es heißt in 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber das ist eine Zusage, die dürfen wir tatsächlich erleben, dass wir im tiefsten Leid in der Nachfolge inneren Frieden erfahren. Und deshalb nicht ständig gedanklich ums Leid drehen, sondern sich die Augen öffnen lassen für das, was Gott in der Nachfolge damit vorhat. Deshalb lasst uns Krisen sehen, wie Gott sie sieht. Ich schließe mit einer netten Geschichte. Vielleicht kann es uns so gehen wie der kleinen Kapitänstochter auf dem Schiff ihres Vaters. Sie lag unten unter Deck und schlief. Und der Matrose kommt runter und weckt sie und sagt, es kommt ein schlimmer Sturm. Dann dreht sie sich um und sagt, ist Papa an Deck? Ja, ja, der ist oben. Dann kann ich beruhigt weiterschlafen. Ihr Lieben, unser Vater ist nicht nur an Deck, er ist in unserem Herzen. Und er hilft uns nicht nur in der Not, durch die Not, sondern er befehligt sogar schlimme Tage. Wie viel mehr Grund haben wir, ihm zu vertrauen? Und deshalb, Krisen zeigen mir, wir wollen nicht in Angst verfallen, sondern wir erheben unsere Häupter, unsere Erlösung naht, wie der Herr Jesus das in Lukas 21, 28 sagt. Das heißt, Krisen zeigen uns, Christus ist nahe, aber nicht, dass er schon da ist. Die Welt dreht sich noch und das Leben geht weiter, aber deshalb lassen wir uns nicht einschüchtern, sondern tun das, was man Luther eben zusagt. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, wenn morgen Jesus wiederkäme, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, ich würde heute auf Menschen zugehen. Du brauchst Jesus. Du sollst nicht verloren bleiben. Lass dich retten. Und das wäre ja das Schönste, wenn auch im Leid und auch durch dein persönliches Leid Menschen in den Himmel kommen. Menschen Denkanstöße bekommen, dass sie gerettet werden. Denn das ist das Allerwichtigste. Und das ist das, was Irmgard Grunhold hier bezeugt, dass sie für die Ewigkeit vorbereitet ist, trotz allem Leid. Und dafür wollen wir unserem Herrn alle Ehre geben. Amen. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor dir. Du bist als Sohn Gottes in diese Welt gekommen. Du wurdest, was du zuvor nie warst, wahrer Mensch, und bliebst, was du immer warst, Gott. Und bist als wahrer Mensch und Gott ans Kreuz gegangen, um dort für uns die Schuld, die Sünde, den Lohn der Sünde zu bezahlen. Herzlichen Dank dafür. Damit dürfen wir Leben bekommen durch den Glauben an dich. Und Herr, wir sind unterwegs zu einem herrlichen Ziel. Aber auf diesem Weg zum Ziel gibt es so viel Leid, Herr, was uns selbst betrifft, was uns begleitet, was wir beobachten in dieser Welt. Herr, wie viel mehr muss dich das schmerzen, wenn uns das schon wehtut? Denn du hast diese Welt geschaffen und es war gut. Aber Herr, dadurch, dass wir Menschen oft so sein wollen wie du und uns erheben, ist alles ins Rollen gekommen, was an Schwierigkeiten, ein Leid da ist. Und Herr, das tut uns leid. Und darüber tun wir Buße. Und gleichzeitig, lieber Herr, kommen wir mit all unserer Not zu dir und wollen dir herzlich danken, dass du ein Gott des Trostes bist, dass du ein Gott der Witwen und Waisen bist, dass du der Gott des Friedens bist, dass du der Gott der Hoffnung bist, dass du der Gott bist, der uns ans Ziel bringt. Und Herr, du kommst wieder und wir dürfen alle Zeit bei dir sein. Und darüber freuen wir uns und danken dir und geben dir an diesem Morgen alle Ehre. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Hartmut Jäger sprach anlässlich des Muttertags zu Ihnen zum Thema »Nicht verzweifeln, wenn Leid die Nachfolge erschwert«. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.